Christian, Flottenlösungen, Fuhrparkmanagement, das sind so Begriffe, die sehr groß sind. Jeder stellt sich ein bisschen was anderes darunter vor. Erklär uns doch mal in einfachen Worten, was macht ihr genau als Unternehmer?
Also wir produzieren für unsere Kunden mobile Daten. Was muss man sich darunter vorstellen? Sagen wir, du hast jetzt ein Firmenfahrzeug, vielleicht nur eines, mit dem du betrieblich unterwegs bist und vielleicht auch privat unterwegs bist. Und in dieses Fahrzeug würde man zum Beispiel so einen Stecker einbauen, den steckt man wirklich nur ein, ja. Und da ist eine SIM-Karte drinnen und ein GPS-Modul und wir würden dann deine Fahrten aufzeichnen. Ja. Und wir würden dann unterscheiden, ob das geschäftliche oder private Fahrten sind und aus deiner App dazu kannst du dann auch die Fahrten im Nachhinein bearbeiten und am Ende des Jahres hast du einen schönen Bericht fürs Finanzamt und den kannst du vertrauensvoll dort auch abgeben und wirst keine Schwierigkeiten mit der Finanz haben. Und hast eine saubere Trennung und eines zwischen geschäftlich und privat und eine saubere Buchführung. Das wäre so eine Anwendung.
Das heißt, das ist jetzt die wunderbare Alternative zum Kilometerbuch, das ja, genau. Jeder so hasst, wenn er schreiben muss.
Ganz genau so ist es. Das ist jetzt so ein einfaches Beispiel zu dem, was wir tun. Aber in Wirklichkeit geht es in ganz viele andere Bereiche hinein. Zum Beispiel machen wir sehr viel im Bau. Ja. Also im Bau hat man die Situation, dass man halt auch wissen möchte, wo sind meine Maschinen, wo sind meine Fahrzeuge, wo sind meine LKWs. Und einfach um besser Baustellen steuern zu können, um meine Maschinen eben besser auch eintakten zu können aus der Dispo heraus. Und am Ende des Tages möchte ich wissen, was haben die Maschinen, Fahrzeuge und Geräte ja tatsächlich gemacht. Ja. Und wie sind die ausgelastet, ja? Wie viele Betriebsstunden habe ich da drauf und vieles mehr. Und da unterstützen wir unsere Kunden und das machen wir für kleine Unternehmen, aber auch für sehr große.
Da habe ich gleich einige Fragen dazu, aber davor bitte stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du hier beim Unternehmen und vielleicht wie bist du hierher gekommen?
Fangen wir mit dem an, wie ich hierher gekommen bin. Ich war über 20 Jahre in der Industrie tätig, immer in familiengeführten Unternehmen, auch bei Weltmarktführern. Das hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht, da habe ich sehr viel kennenlernen und lernen dürfen. War habe dann Schwerpunkt im Bereich Personal, HR gehabt, war aber dann in Unternehmensleitungsfunktionen im In- und Ausland unterwegs. Und irgendwann haben wir dann gedacht, ich möchte selber einmal was auf eigene Beine stellen und ein eigenes Geschäft hochziehen. Und das war so 2010 herum. Ja. Und haben wir gedacht, da beginnen wir jetzt. Das ist eine tolle Sache. Damals hat mir das Thema Telematik und dieses ganze Digitalisierungsthema schon sehr interessiert. Und ich hatte damals die Vermutung, dass das ein großes Potenzial hat, was sich dann im Nachhinein Gott sei Dank bestätigt hat. Aber der Ausstieg beim Arbeitgeber beim letzten Mal war nicht so einfach. Der Eigentümer wollte mich nicht gleich gehen lassen. Wir haben dann so in Tranchen sozusagen über 2-3 Jahre. Dann habe ich das zurückgeschraubt und Ende 2013 war ich dann so 100% in meinem Unternehmen. Und wir haben uns ganz klein herausentwickelt, wie man so schön sagt, aus einer Startup-Struktur heraus. Die Businesspläne von damals, wenn man die heute anschaut, die sind sehr, sehr euphorisch gewesen und extrem unrealistisch im Nachhinein betrachtet. Aber wir sind unseren Weg gegangen und uns da eine schöne Position erarbeitet. Ich habe vor mittlerweile auch schon über 10 Jahren Anteile von meinem Unternehmen an ein Familienunternehmen in Deutschland verkauft, also Joint Venture gemacht. Und bin aber nach wie vor Miteigentümer mit Sperrminorität. Und diesen Move haben wir damals gemacht, um eine gewisse Stabilität und Substanz zu haben, vor allem großen Kunden gegenüber. Weil was wir gelernt haben ist, du kannst das beste Produkt haben, du kannst die tollste Performance haben, auch die besten Mitarbeiter. Große Unternehmen denken strategisch und wollen natürlich auch die Sicherheit über viele Jahre haben. Und diese Sicherheit gibt uns im Hintergrund die Firma Rosenberger und die Familie Rosenberger. Mhm. Rosenberger ist ein Unternehmen, vielleicht da ganz kurz dazu, das man jetzt so langläufig nicht kennt. Ja. Meistens ist der Reflex, Einsatz, die Mitte verheiratet, da sagen wir, nein, da schreibt sie anders. Wir sind auch keine Raststation. Nein, ist ein Familienunternehmen in Bayern, gleich über die Grenze, darüber bei Salzburg in Friedolfing. Und macht nicht ganz 2 Milliarden Umsatz mit 16.000 Mitarbeitern, ist Automobilzulieferer. Und das bringt uns halt einen entsprechenden Background sozusagen. Mhm. Auf ganzer Breite. Und das finden wir sehr gut und das finden auch unsere Kunden sehr gut. Ja.
Absolut. Jetzt muss ich gleich die Frage anbringen, dieser Schritt, einen Teil des eigenen Unternehmens abzugeben, mhm. auch wenn strategisch ja. der logische Schritt und der mhm. beste Schritt war, wie war es für dich als Unternehmer? War es ein Teil deines Babys herzugeben?
Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, ob ich diesen Schritt gehen soll, weil es macht einen Unterschied, ob man zu 100% ein Unternehmen entwickelt, also 100% der Eigentümerschaft, oder ob man einen anderen dabei hat. Aber es war insofern sehr stimmig und vom Gefühl her angenehm, weil diese drei Brüder, die Rosenberger Brüder, sehr gut angeht. Also ich habe einfach eine gute Ebene gefunden, mhm. sozusagen auf der persönlichen Ebene. Also ich wäre niemals zu einem Finanzinvestor gegangen, das war komplett ausgeschlossen in jederlei Hinsicht, ja, komplett. Und die Bayern verstehen uns, wir verstehen die Bayern, auch in mehrerlei Hinsicht. Wir sind nur eine Stunde Fahrtweg auseinander, das passt gut. Und dieses Unternehmen bietet uns nicht nur eine gewisse Größe im Hintergrund, sondern die entwickeln und produzieren für uns auch Hardware. Und das ist eine sehr außergewöhnliche Konstellation, die wir jetzt haben, weil immer dann, wenn wir Hardware am Markt nicht finden, die zu unseren Anforderungen passt, dann sind wir in der Lage, die zu entwickeln und auch selber zu produzieren. Und das auf Automotive Level. Und da gehören wir zu den ganz wenigen in Europa, die diese Möglichkeiten überhaupt haben. Und von dem profitieren wir bis heute, ja.
Und das ist ein wunderbarer Schwenk hin zu dem, was ihr jeden Tag natürlich baut, welche mhm. Lösungen ihr entwickelt. Mhm. Ihr seid kein reines Softwareunternehmen, nein. sondern ihr habt es geschafft, eben Hardware und Software aus einer Hand anzubieten. Mhm. Mhm. Wann ist dieser Sprung gekommen? War das schon ganz am Anfang bei dir in der Vision auch mit dabei oder ist das einfach Schritt für Schritt gekommen?
Also von Anfang an haben wir, war es umgekehrt, da haben wir einen sehr starken Fokus auf der Hardware gehabt, ja, weil ich sage einmal, ohne Hardware keine Daten. Und so eine Hardware, vielleicht auch nochmal ganz kurz erklärt für die, die nicht so im Thema sind, man muss es ähnlich vorstellen wie ein Handy. Ja. Ein Handy hat gewisse Grundfunktionen, hat ein Funkmodul drinnen, hat ein GPS-Modul drinnen, deswegen kann man auch Personen finden auf einer Karte und gibt es eine Historie dazu. Und ich habe SIM-Karten drinnen und kann Daten übertragen. Und der Telematik macht eigentlich nichts anderes. Und hat halt nur ein paar Zusatzfunktionen, wo man halt verschiedene Signale auch aus Fahrzeugen, Maschinen und Geräten noch mit übertragen kann. Ja. Und das war früher der große Schwerpunkt, weil halt wir sehr, sehr, sehr spezielle Projekte auch gemacht haben. Mhm. In einer Frühphase schon mit der Luxe-Fürstalpine, mit den ganzen Schwergeräten, mit einem Haufen Sensorik mit drauf. Und wir haben den Fehler gemacht, im Nachhinein betrachtet, dass wir zum Kunden hinüber immer nur über die Hardware gesprochen haben. Und wie toll die ist und welche Funktionen die hat und so weiter. In weiterer Folge haben wir den Fehler gemacht, dass wir immer nur über die Softwarefunktionen gesprochen haben und die groß und breit erklärt haben. Und es war wirklich ein Entwicklungsschritt, bis wir gelernt haben, dass wir dem Kunden versuchen zu erklären, warum man überhaupt so ein Produkt investieren soll und welchen Nutzen er daraus hat, weil die Hardware interessiert mich nur in dem Moment vielleicht, wo ich im Verkaufsprozess bin oder wenn ich so eine Hardware einbauen muss als Techniker, aber nachher werde ich die hoffentlich nie wieder mehr sehen. Ja. Und bei der Software ist es vielleicht natürlich ein bisschen anders, aber auch nicht ganz anders. Die Software ist da, die wird benutzt, je nachdem, wer in welcher Funktion da unterwegs ist. Aber in Wirklichkeit möchte er aus der Software ja Handlungsempfehlungen haben, möchte Berichte haben. Und in vielen Fällen übergeben wir über Schnittstellen dann unsere Daten wieder an irgendwelche übergeordneten Systeme. ob das jetzt ein SAP ist, ob das irgendeine Microsoft-Anwendung ist oder irgendwas Eigenes, was ein Unternehmen über die Jahre entwickelt hat.
Aber das heißt, eigentlich begonnen habt ihr eben mit, wo sind meine Maschinen, wo sind sie gerade unterwegs?
Genau.
Ihr habt ja inzwischen wahrscheinlich auch aber euer Angebot an Daten erweitert. Mhm. Also es wird jetzt wahrscheinlich Betriebsstunden getrackt werden, genau. Es werden die Rahmenbedingungen getrackt werden. Mhm. Wo hat sich hinentwickelt? Was sind so das Maximale, was ihr momentan herauslesen könntet?
Ja. Also am Anfang war es so, dass wir die meisten Daten eben selber produziert haben, über Sensoren, die eingebaut wurden. Das können, muss man sich so vorstellen, das waren vielleicht Drucksensoren, die mich interessiert haben jetzt aus einer Maschine, oder Füllstandsensoren, weil wir uns ganz stark mit dem Thema Treibstoffdiebstahl beschäftigt und ähnliches.
Okay.
Und das kann bis hin zu Temperatur und vieles mehr gehen. Und das wird sehr aufwendig, wenn man das im Nachhinein einbauen muss. Wir nennen das Retrofitting. Und das ist dann immer so eine Kosten-Nutzen-Frage, ob man das dann wirklich investieren möchte, dass man hier mehr Daten bekommt. Mittlerweile über die Jahre hat sich das stark verändert. Wir greifen die Daten teilweise über Schnittstellen in den Fahrzeugen ab. Das sind so CAN-Bus-Daten, nennt man das. Ja. Oder FMS ist also ein Standard, der sich schon seit vielen Jahren etabliert hat im Bereich der LKWs zum Beispiel, wo ich wirklich per Stecker, per Steckverbindung sozusagen hier Informationen aus dem LKW bekommen kann, wie zum Beispiel Treibstoffverbrauch, Drehzahl und vieles mehr. Ja. Und die Situation, mit der uns wir heute beschäftigen und was auch in Zukunft immer stärker kommen wird, ist, dass wir gar nicht mehr mit Hardware uns beschäftigen, ja, weil wir immer mehr die Daten uns vom Hersteller direkt holen. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Also zum Beispiel im Bau, da haben sie die Baumaschinenhersteller, das ist ausgegangen aus Initiativen damals von den japanischen Herstellern, mittlerweile macht die ganze Welt mit, die haben sie auf eine ISO-Norm geeinigt. Ja. Also die Baumaschinenhersteller haben von Haus aus schon Telematik verbaut und die Hersteller haben auch ihre eigene Telematik-Plattform. Und da hast du halt nur die Plattform von Liebherr oder von Komatsu oder von Caterpillar und so weiter. Nur eine Baufirma hat ja nicht nur einen Lieferanten, sondern unter 50, 100. Ja. Und du möchtest aber alle Informationen auf einem Punkt sozusagen zusammengeführt haben. Ja? Standardisiert, das ist unsere Kernaufgabe übrigens. Ja. Und das Tolle ist bei dieser Norm, die sich da etabliert hat, dass wir sozusagen per Knopfdruck Baumaschinen, die vom Hersteller Hardware verbaut haben, mit einbinden können bei uns. Das heißt, ich muss nicht mehr rausfahren, ich muss keine Hardware mehr einbauen, sondern ich mache das digital. Ja, das heißt, ich schalte die Maschine frei mit Erlaubnis des Kunden und des Herstellers und habe dann sofort meine Daten. Das machen wir schon seit 5, 6 Jahren. Das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Und Ähnliches machen wir jetzt seit kurzem bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Verträge mit Mercedes, ja, oder mit Volkswagen, Ford und so weiter. Und wir haben die Schnittstellen von diesen OEMs bei uns eingebunden. Und wenn jetzt ein Kunde, sagen wir mal, an Mercedes hat, als Beispiel, wenn dann Transporter zum Beispiel, dann bekommen wir von diesem Kunden die VIN-Nummer, also diese Fahrgestellnummer, und einen Eigentumsnachweis. Das ist ganz wichtig, weil sonst könnte ja Missbrauch betrieben werden.
Ja.
Das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Also dieser vertrauensvolle Umgang mit den Daten ist eigentlich einer unserer absoluten Kernthemen. So, aber wenn wir diese VIN-Nummer haben, dann können wir auch wieder beim Ausklick sozusagen dieses Fahrzeug freischalten, weil ja nahezu jedes Fahrzeug aller Marken Telematik vom Haus aus verbaut hat.
Das habe ich nicht erwartet, dass das schon so weit verbreitet ist.
Ja, also die Hersteller sind sehr unterschiedlich. Also wir haben eine Situation, dass wir teilweise bis zu 4, 5, 6 Jahre zurückgehen können. Und es gibt Hersteller, ich nenne jetzt mal bewusst keinen Namen, aber die größten, ja, oder einer der größten, der kann gerade mal 1 bis 2 Jahre zurückgehen. Aber immerhin, das heißt, beschaffe ich neue Fahrzeuge, dann kann ich sozusagen ohne Investition in Hardware, ohne einen Werkstättenaufenthalt, ohne Unterbrechung sozusagen von meinem betrieblichen Prozess Telematikdaten importieren beim Ausklick und dann damit arbeiten.
Jetzt hast du ganz was Wichtiges angesprochen, Daten und vor allem der Umgang, der vertrauensvolle Umgang mit Daten. Weil wir haben selber früher mit Kunden immer wieder gesprochen, dass es sinnvoll wäre, Routenplanung über Vorgaben zu machen, dass man auch trackt, wie passiert sowas. Und das Argument, das immer gekommen ist, ja, das ist ja quasi modernes Stalking, weil du kannst ja überall sehen, wo die Maschine gerade ist. Dieser Vorwurf oder dieser Einwand wird dir nicht neu sein. Mhm. Wie geht's ihr denn mit diesem Thema?
Also das Thema begleitet uns von Anfang an, immer. Und das haftet auch ein bisschen an der ganzen Branche. Und wir haben uns da gewisse Konzepte von Anfang an überlegt, wie wir mit dem Thema umgehen. Eines davon ist, wir haben uns von Anfang an dagegen entschieden, in einer öffentlichen Cloud die Daten zu verarbeiten. Wir sind nicht Public Cloud basierend, sondern wir verarbeiten die Daten in Österreich, in einem Rechenzentrum in Salzburg bei der Conova. Da sind wir wirklich in besten Händen. Da sind auch sehr renommierte Unternehmen, unter anderem auch Weltmarktführer dort vertreten. Und das waren auch die, die unseren Technologie-Stack, der sehr, sehr modern ist und auch sehr komplex, die können den bedienen für uns. Und wir hätten zwar bei Rosenberg auch ein riesiges Rechenzentrum, ein eigenes, wir haben uns da aber dagegen entschieden, wir wollten das sozusagen auf neutralem Boden haben, um hier da eine gewisse Unabhängigkeit zu dokumentieren. Und somit sind wir Private Cloud basierend. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil wir garantieren den Kunden den Weg der Daten. Also wir wissen genau den Weg der Daten. Und über einen Webzugang kann man dann die Daten in Salzburg abrufen. Ja. Übrigens Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das ist uns auch ganz wichtig. Das ist mal so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt nicht irgendwelche Organisationen mit im Boot, die jetzt nicht aus Europa sind, sagen wir so. In Zeiten wie diesen gefällt dieses Modell, muss man auch sagen, immer mehr. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass wir aufschreit und sagt, was macht ihr da? Ganz im Gegenteil. Und die Kunden können dann hybrid gehen. Also wenn die wollen, können die zu einer AWS gehen, von Amazon oder Azure, wo auch immer hin. Das ist alles möglich. Aber wir per se sind sozusagen in einem in sich geschlossenen System. Und was aber immer kommt und immer ein Thema ist, ist ja die Abgrenzung zwischen öffentlich sichtbaren Informationen und zum Beispiel privaten im Sinne einer Privatfahrt. Ja. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Aufwand hineingesteckt, sozusagen Privatfahrten auch wirklich privat zu organisieren. Das heißt, wenn eine Fahrt auf privat umgeschalten wird in einem Fahrzeug mit einem Schalter oder über eine App, dann sind die Daten für niemanden sichtbar, nur für den Fahrer selbst. Und das heißt, Korrekturen von privaten Fahrten kann auch nur der Fahrer selbst machen, kein Administrator und wir auch nicht. Also wir haben keine Chance, dazu zu greifen. Das ist sozusagen für uns auch ein blinder Fleck und das muss so sein. Ja. Nur der Besitzer der Fahrt, also der auch die private Fahrt durchgeführt hat, kann aus einer privaten Fahrt wieder eine betriebliche machen. Das wird alles mitgelockt und dokumentiert mit Zeitstempel und so weiter, dass das seine Richtigkeit hat. Liebt übrigens das Finanzamt, gefällt ihnen gut. Weil es soll ja nicht herumkurschtelt werden, sondern es soll ja alles wirklich sauberst in einer Dokumentation dann gehen. Ja. Ja. Und was wir aber auch sehen, speziell auch in Deutschland, da wird das sehr heiß gegessen zum Teil. Wir haben Kunden, die wollen zum Beispiel keine Live-Informationen oder die wollen keine Informationen, die in einer Karte dargestellt werden. Und da haben wir die Möglichkeit, über die Einstellungen und die Parametrierungen bei uns im Portal auch das Ganze so weit einzuschränken, dass man vielleicht nur noch Kilometerstände oder Betriebsstunden oder Informationen fürs nächste Service, wann das ansteht, die sehr wohl übermittelt, aber keine Live-Daten.
Das heißt, da ist wirklich der Kunde in der Hoheit, der kann sagen, wie sein System konfiguriert wird.
Also. Okay. Also es geht so weit, dass wir vor, das ist auch schon wieder fast 10 Jahre her, sogar ein eigenes Betriebsratsmodul entwickelt haben, wo der Betriebsrat dann gemeinsam mit der Unternehmensleitung einsteigen kann ins Portal oder Logfiles dann sozusagen mit abgespeichert werden und vieles mehr.
Okay.
Aber ohne den geht es halt nicht mehr.
Ja, okay. Aber das ist ja das Schöne, wenn ihr hier natürlich sowohl den Code als auch Hardware zusammenbaut, ihr könnt auf solche Anforderungen eingehen.
Genau.
Wenn ich das jetzt irgendwo weltweit verstreut habe, mir wesentlich schwerer.
Richtig, ja. Richtig, ja. Also wir sind ein nicht riesengroßes Unternehmen. Das ist auch nicht mein Ziel, riesengroß zu werden, sondern die Kunst liegt ja darin, dass man sozusagen eine kompakte Mannschaft hat mit ganz kurzen Wegen. Also jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, wir wollen, solange es irgendwie geht, so einen Ort, also einen familiären Charakter erhalten bei uns in der Organisation. Und das kann ich bei 100 oder mehr Mitarbeitern einfach nicht mehr leisten. Ich sehe das bei anderen Unternehmen, ich komme selbst aus so großen Organisationen, das will ich eigentlich nie wieder mehr haben. Ja, und solange das irgendwie geht, ist das eben ein großer Vorteil. Und durch das, dass wir so kompakt sind, kann man sehr schnell reagieren auf Anforderungen vom Kunden. Wir haben zwar nur eine zentrale Software, aber ganz viele Module und durch Berechtigungsregeln und Rollen und so weiter kann man da hier sehr maßgeschneidert, auch ohne Programmierung, ohne Sonderprogrammierung reagieren.
Was du gerade meint hast, du hast deine Erfahrungen in großen Firmen gemacht. Mhm. Diese Erfahrungen hast du natürlich auch mitgenommen. Mhm. Führt mir zum nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen würde, jetzt gerade in eurem Zusammenspiel Software und Hardware, wo natürlich viel Know-how hineinfließt, sehr viel Erfindergeist auch zum Teil natürlich hineinfließt. Wie war für euch der Anfang? Ist es leichter geworden, diese Prozesse voranzubringen? Oder was waren die Hürden, die du vor allem am Anfang nehmen musstest mit deinem Unternehmen?
Also ganz am Anfang haben wir einen Programmierer gehabt. Wir haben einen kleinen Server gehabt, der ist so irgendwo in der Ecke gestanden. Und dann war es auch so, wenn wir einen Änderungswunsch gehabt haben, haben wir gesagt, du, Bernhard, bitte, das sollte ein bisschen anders ausschauen. Dann ist das umprogrammiert worden. Und dann hat er gesagt, du, schau dir mal an, gefällt dir das, passt. Ja. Das ist jetzt der erste Beginn gewesen. Und wir hatten auch eine Technologie in Anwendung, die dann Ablaufdaten gehabt hat. Und wir haben dann vor vielen Jahren begonnen, auf die grüne Wiese das Ganze neu zu entwickeln. Ja, wie gesagt, moderne Technologien, die entsprechend hochskalieren können und entsprechende Sicherheitsfeatures auch unterstützen. Und das hat sich da massivst gewandelt. Ja, also wir haben in den letzten 10 Jahren fast 10 Millionen Euro in die Softwareentwicklung investiert. Investieren derzeit nicht ganz 1 Million Euro in die Softwareentwicklung jährlich. Diese Gelder kommen alle aus dem Cashflow heraus. Also wir machen 100% Reinvestition eigentlich in Produktweiterentwicklung. Und wir haben natürlich auch die Mannschaft dementsprechend aufgebaut. Ja, das ist ja ein spannendes Thema, wie komme ich an Entwickler und wie organisiere ich das? Ja, ist ja eine knappe Ressource. Aber wir haben vor 6, 7 Jahren schon begonnen, dass wir aus dem Ausland auch Kollegen hereingeholt haben. Wir haben zum Beispiel 2 Mitarbeiter aus Taiwan. Ja, die sind schon seit 5 und 7 Jahren im Unternehmen. Wohnen da jetzt in Timbelkamm mit Familie. Ja. Sprechen auch schon wirklich passabel Deutsch. Ja. Und zufällig in Linz studiert, ja, sind dann nach Taiwan gezogen und haben gesagt, oh, das kennen wir schon, das können wir uns vorstellen. Ja. Wir haben Mitarbeiter aus der Ukraine, ja, Mitarbeiterinnen ja, im Bereich Software-Testing, ja, App-Programmierung, die auch nach Österreich gekommen sind. Eine war schon vorher da. Und also vor dem Krieg und eines wirklich sozusagen durch diese Kriegsviren dann eben im Ehemann nach Österreich gekommen, ist da jetzt bei uns in der Nähe. Tolle Mitarbeiter. Wir haben, der am weitesten Weg ist auf Guadeloupe in der Karibik. Wir haben 2 Mitarbeiter in Kamerun und wir haben in der Softwarearchitektur einen Spezialisten, der ist Franzose. Ja. Also, und wir haben festgestellt, und wir lieben das, dass da verschiedene Nationen und sozusagen auch Kulturen zusammenarbeiten an der Software. Wir glauben, dass das Ergebnis ein besseres ist, als wenn jetzt nur Deutsche und Österreicher da programmieren, sondern wenn wir da wirklich diese Vielfalt auch von den Menschen haben. Ja, und das hat sich da eigentlich sehr, sehr positiv bestätigt, muss ich sagen.
Ich glaube, gerade dieser kulturelle Austausch in Software, aber ja, miteinander im Unternehmen, das tut einfach jedem gut. Was mir aber natürlich auch zur Frage bringt, weil du ja auch eingangs erwähnt hast, du hast einen HR-Hintergrund. Was überzeugt denn Bewerber, potenzielle Bewerber bei euch anzufangen? Und ich glaube, die momentan sehr propagierte 4-Tage-Woche wird es nicht sein. Vor allem, wenn wir über die nächsten 10, 15 Jahre hin Produktivität in Europa noch steigern wollen.
Ja. Gute Frage. Meine Philosophie ist ja, dass niemals das Geld langfristig überzeugt. Oder, also nicht, dass der Kaffee nichts kostet und dass ich irgendwie dann mein Apfel jeden Tag in der Obstschale mehr abholen kann. Ich glaube, das Einzige, was langfristig was bringt, ist, wenn Mitarbeiter wertgeschätzt werden und ihr Potenzial einbringen können und die Möglichkeiten. Ja. Also wir schauen im Bewerbungsprozess hauptsächlich im ersten Schritt einmal, passt dieser Mensch in unsere Organisation. Natürlich muss die Grundqualifikation für die Tätigkeit passen, das ist logisch. Eine hundertprozentige Passgenauigkeit gibt es fast nie. Aber wenn jemand einmal vom Setup, von seiner Persönlichkeit, wie man halt sozusagen ein Gespräch miteinander umgeht, zu uns passt oder wir glauben, dass das zu uns passt, dann ist das schon mal mehr wie 80%, hätte ich gesagt. Und den Rest kann ich ja lernen.
Ja.
Und den muss ich auch lernen. Und wenn ich es gelernt habe, dann bin ich eigentlich fertig, weil wir sind in einer so einer dynamischen Situation in unserer Branche, dass ich sowieso permanent da in Bewegung sein muss. Ja. Aber das ist einfach ganz wichtig. Ja. Und wir versuchen dann auch wirklich die Mitarbeiter zu fordern, aber auch zu fördern. Ja. Also man kann den Mitarbeiter schwer überlassen. Ich meine, mit der Anzahl der Aufgaben schon, das geht leicht, ja, aber mit den Herausforderungen ist es gar nicht so leicht. Ja. Also Mitarbeiter sind da sehr froh meistens, wenn ich sage, ich kriege neue Herausforderungen, ich kriege neue Aufgabenstellungen, ich kann mich da weiterentwickeln. Und das versuchen wir halt auch immer wieder da in den Prozess mit einzubringen. Also wir haben ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben einmal an irgendeiner Stelle begonnen und haben dann über mehrere Abteilungen ihren Weg im Unternehmen gemacht. Ja. Und das, auf das legen wir großen Wert. Und ein Aspekt ist vielleicht auch noch ganz spannend. Wir haben ja, wenn man eine Stelle ausschreibt, gibt es halt eine Idee für eine Funktion, ja, Funktionsbeschreibung. Aber wir und ich versuche immer herauszuhören, was sind Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten, die da jetzt vielleicht nicht in dem Kasten drinnen stehen, ja, und inwieweit könnten diese Erfahrungen für uns passen. Und dann erweitern und ändern wir diese ursprüngliche Anforderung. Weil das ist ja doppelt sinnvoll. Auf der einen Seite haben wir was davon, wenn wer jetzt seine Erfahrung einbringt und die Person auch, weil das, was ich erlernt habe und was mir möglicherweise oder hoffentlich einen großen Spaß gemacht hat, das muss ich jetzt nicht künstlich und mutwillig abschneiden, sondern das darf ich auch weiter zur Anwendung bringen. Und das in Kombination mit diesem sehr kollegialen Umgang, ja, und mit dem familiären Setup, wie ich das vorher besprochen habe, das macht es, glaube ich, aus.
Jetzt seid ihr natürlich neben der Baubranche, an der Kfz-Branche, Automobilbranche tätig, eine Branche, die gerade so die bessere Zeiten schon gesehen hat, als wir aktuell gerade in Europa. Was wäre denn dein Ansatz, um zu sagen, wie kann ich diese Wertschöpfungskette wieder verbessern? Wie kann ich gerade in der Automobilbranche Jobs sichern auf die nächsten 5, 6 Jahre?
Also die Automobilbranche kenne ich natürlich vor allem stark aus dem Blickwinkel unserer Mutterorganisation, die ja da über 50% des Umsatzes in diesem Bereich umsetzt. Und der riesengroße Vorteil von Rosenberg ist halt ein sehr breites Produktsortiment und ein sehr, sehr effizientes Setup, also dass man da relativ resilient ist. Ja. Nur wenn die gesamte Branche da zum Husten anfängt, wird es halt schwierig. Ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht für diese Branche groß sprechen. Ja. Ich meine, außer das, was man jetzt in den Medien so hört und erfährt, ist halt auch wieder mit entsprechenden Filtern versehen. Ja. Aber ich kann jetzt nur für uns sprechen. Auch hier ist es, glaube ich, wichtig, dass man relativ breit aufgestellt ist und sich nicht nur auf eine einzige Branche konzentriert. Mhm. Und durch das, dass unsere Produkte sehr vielfältig einsetzbar sind und eigentlich branchenunabhängig funktionieren, wichtig ist nur, dass diese Objekte mobil sind, ja, 4 oder mehr Räder haben oder Ketten oder was auch immer. und dass wir halt Informationen für die Kunden produzieren, um halt effizienter zu werden. Ja. Aber die Automobilbranche betrifft uns nur indirekt, muss ich sagen. Ja.
Jetzt ein bisschen noch zu dir als Person, gerade wenn man Unternehmen aufbaut, sehr, sehr fordernd. Man ist sehr jeden Tag in allen Entscheidungen zum Teil noch mit dabei, gerade zu Beginn. Dann wächst das Unternehmen, muss mehr ins Strategische gehen. Wie entspannst du selber? Wie schaltest du einmal ab, wenn du aus dem Büro rausgehst? Oder bist du jemand, der die Firma immer im Hinterkopf mit dabei hat?
Spannende Frage. Also ich war es immer gewohnt, viel zu arbeiten. Ja. Ich habe sehr, sehr fordernde Eigentümer gehabt früher in meinem Anstellungsverhältnis. Und von dem habe ich sehr profitiert. Ja. Also da habe ich unheimlich viel lernen dürfen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich so ähnlich weiter tue in meiner Selbstständigkeit, dann muss das irgendwie funktionieren. Da kannst du jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Und das war auch am Anfang so. Oder, nein, falsch, es war nicht so, es war dann mehr als wie in der Anstellung, es war dann nur mal mehr, ja. Obwohl ich damals auch schon meistens eine 6-Tage-Woche hatte. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du halt in einer Organisation verantwortlich bist, wo du hunderte Mitarbeiter hast, oder ob du jetzt auf einmal du da bist und vielleicht nur 2-3 Personen, weil auf einmal bist du für alles verantwortlich, bis hin zu dem, wie gestalte ich die Rechnung, wo kaufe ich das Toilettenpapier ein, wie geht denn das alles? Das war ja nicht meine Aufgabe. Mhm. Und somit kommt man da in eine sehr massive Breite von heute auf morgen, ja. Ja, was ich aber sehr, sehr spannend empfunden habe. Und das bringt natürlich auch viel Zeiteinsatz mit sich. Und das ist über die Jahre tatsächlich besser geworden. Jetzt müsste man eigentlich meine Frau fragen, oh, die sagt das immer ein bisschen anders. Aber ich erzähle jetzt mal meine Version. Und was früher schon oft war, dass wir am Wochenende halt dann die Aufgaben weitergelaufen sind, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Auch am Abend nicht. Also ich schaue, dass ich, wenn immer möglich, die Aufgaben in der Firma erledige und sozusagen zu Hause dann nichts mehr mitnehme und wieder an anderen Themen widme. Und das gelingt meist sehr gut.
Immer kann es nicht funktionieren, Nein. Weil wenn ein wichtiges Projekt kommt, wichtiger Kunde, Ja. Natürlich ist es Ja. Dann. Aber das heißt, du bist da wirklich jemand, der dann abschalten kann und nicht Ja. Permanent im Hinterkopf irgendwelche Probleme oder Lösungen wälzt.
Nein, also das geht sehr gut. Ja, das geht sehr gut. Und ich habe mich auch mit ganz vielen Themen so außen rundherum beschäftigt, die jetzt nicht das Business betreffen. Und das hilft mir an der Stelle sehr. Ja.
Das heißt, hat es dir geholfen als Unternehmer, dass du sagst, du hast quasi nicht nur dein Unternehmen, sondern du hast nebenbei noch andere Aufgaben, andere Hobbys? Ja. Weil es gibt ja viele, die einfach irgendwann nur mehr fürs Unternehmen leben.
Ja. Also die Balance ist ja nicht so einfach zu organisieren. Wenn wir jetzt einmal das Unternehmen nehmen, dann vor allem die Familie. Ja. Wir haben eine große Familie mit mehreren Kindern und mit nur mehr Enkelkindern. Ja. Und das ist eine Riesenfreude und da hat er Zeit investiert. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es noch andere Tätigkeiten. Ja. Zum Beispiel bin ich engagiert, ein bisschen ehrenamtlich in der evangelischen Kirche. Ja. Das ist mir eine große Herzensangelegenheit, mache ich sehr gern. Mhm. Und das ist halt ein massiver Kontrapunkt, sage ich mal, zu dem, was ich so im geschäftlichen Umfeld mache. Also es ist wirklich ganz auf der anderen Seite. Und das bringt mir persönlich sehr viel. Ja. Von dem zehre ich sehr. Und da kann man also manches auch in der Denke und im Umgang, vor allem im Umgang mit Menschen, ins Geschäftliche mitnehmen.
Das glaube ich. Ich glaube, das wird vielen gut, um mal ein bisschen andere Blickwinkel auf die eigene Position zu bekommen. Sehr gut. Wenn wir jetzt im Dezember diesen Jahres nochmal zusammensitzen beim Café Glasl Sekt, was muss denn passiert sein, dass du sagst, dieses Jahr war ein erfolgreiches, sowohl beruflich wie persönlich?
Ich bin kein Fan von Budgets und Planungsprozessen. Wir haben das, ja. Ich weiß ja nicht, was morgen ist und ich weiß ja nicht, was in einer Woche ist. Mein Prinzip ist immer, ich möchte besser sein als das Vergleichsmonat im Vorjahr. Und wenn wir das Ende des Jahres zusammenkommen, dann würde ich gerne einen guten Tick besser sein als wie das Jahr 24. Okay. Und wenn wir das schaffen, in Zeiten wie diesen, in bewegten Zeiten wie diesen, mit einem sehr starken Mitbewerbsumfeld, das muss man wirklich sagen, in unserer Branche ist das nicht zu unterschätzen. Es gibt über 2000 Mitbewerber in der DAFEGA, das ist nicht wenig. Wenn wir das schaffen, bin ich schon mal sehr zufrieden. Ja. Und auf der privaten Seite, wenn ich die Zeit investiert habe für meine Familie und auch in die Urlaube, wie ich mir das vorgenommen habe, dann bin ich auch sehr zufrieden.
Das ist ein super Abschluss. Christian, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe natürlich, dass dir diese Zeit auch bleibt tatsächlich, dass der Erfolg auch dazukommt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den Input.
Sehr gerne. War mir eine Freude.